Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt. Forum.
Sie haben es in den Medien in den letzten Wochen und Monaten sicher auch mitverfolgt. In der arabischen Welt finden gewaltige Umwälzungen statt. In Tunesien und in Ägypten sind Präsidenten gestürzt worden. Im Jemen steht man möglicherweise kurz davor. In Libyen droht eine Art Bürgerkrieg und in Syrien wird der Protest der Bevölkerung blutig unterdrückt. Gefordert ist in dieser Situation auch die Schweiz. Was bedeuten die Entwicklungen für uns? Müssen wir uns auf eine Flüchtlingswelle einstellen? Was für Strategien hat der Bundesrat in dieser außergewöhnlichen Zeit? Und was für eine Politik verfolgt die offizielle Schweiz, Nordafrika und im Nahen Osten? Antworten dazu jetzt im Doppelpunkt Forum. Revolution in der arabischen Welt. Was kommt da noch alles auf uns zu? Die Leitung von dem Gespräch hat der Daniel Hitzig.
Vorstellen möchte ich unsere Runde heute Abend von vier Gästen gerade mit einer einfachen Frage. Das, was wir in der arabischen Welt seit ein paar Monaten erleben, ist das wirklich eine Zeitenwende? Sind das wirklich Umwälzungen mit historischen Dimensionen? Jasmin El-Sombati, Gymi-Lehrerin für Italienisch und Französisch zu Basel und schweizerisch-ägyptische Doppelbürgerin. Wie sehen Sie das?
Das sehe ich absolut so, vergleichbar mit dem 11. September. Das war eine Zeitenwende mit dem Fall der Mauer. Für mich jetzt persönlich auch sehr vergleichbar mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa 1945, wo wirklich das Europa in Trümmer gelegen ist und es darum gegangen ist, einen Aufbau zu machen, vor allem auch einen demokratischen Aufbau.
Omar Schemi aus Zürich. Sie ziehen es vor, heute Abend unter einem Pseudonym aufzutreten. Sie sind seit 1977 mit einer Schweizerin verheiratet, verstehen darum auch Dialekt. Sie arbeiten als freie Mitarbeiter von der Zürcher Kantonspolizei. Wie sehen Sie das als syrisch-schweizerische Doppelbürger? Historische Dimension, ja oder nein?
Also eindeutig ja. Und zwar, ich habe seit vielen Jahren darauf gewartet. Also ich habe praktisch alle Revolutionen mitgekriegt, miterlebt, mitverfolgt und hat mich erstaunt, warum in der arabischen Welt nichts passiert.
Vorher schon?
Vorher schon und jetzt bin ich froh, dass es soweit ist.
Marcel Stutz, Botschafter, Leiter von der politischen Abteilung 2 im EDA, unserem Außenministerium, ein Departement für auswärtige Angelegenheiten. Sie sind verantwortlich sozusagen für die Schweizer Diplomatie in Afrika und im Nahen Osten. Wie sehen Sie das historisch? Ja, nein?
Wie die zwei Vorredner bin ich auch überzeugt, dass es ein historisches Event ist. Im Laufe der Diskussion wird man aber sicher auch darauf eingehen, auf die Frage, wo geht es? Das eine ist, dass man jetzt zurückschaut und feststellt, ja, es ist etwas passiert. Aber interessant ist, denke ich, für uns alle, wie geht es weiter? Wohin geht es?
Mal schauen, was wir bis 9 Uhr dazu für Meinungen und Vorstellungen zusammentragen. Der vierte im Bund heute Abend ist der Martin Woker, Leiter der Auslandredaktion der Neuen Zürich Zeitung, der NZZ. Wie sehen Sie das?
Ja, ist es eine Zeitenwende, vielleicht an gewissen Ort? Ja, es hat etwas Neues angefangen, wo man am Anfang das Gefühl hatte, das gilt für die ganze arabische Welt, für die arabische Welt. Jetzt sind 4 Monate vergangen und man sieht, in gewissen Ländern, also vor allem Tunesien und Ägypten, ist wirklich etwas passiert, etwas Epochales. An anderen Orten ist fast nichts passiert. Also eine Zeitenwende in der arabischen Welt würde ich nicht sagen, sondern es ist der Anfang von einer Phase, die sicher Auswirkungen hat im ganzen arabischen Raum, ja. Aber sicher mit grossen Verzögerungen und einem Prozess, der nicht linear gleich abläuft in allen Orten.
Aber für Tunesien und Ägypten ist es sicher eine Zeitenwende?
Es ist sicher ein Machtwechsel. Ich würde sogar nicht unbedingt von einer Revolution reden. Das wird sehr häufig gemacht, jetzt im Zusammenhang mit diesen beiden Ländern. Aber es hat keinen Sinn, lange darüber zu streiten, was ist eine Revolution und was nicht. Es ist sicher ein wichtiger Wechsel passiert, ja.
Schauen wir doch mal zurück auf die 4, oder das sind eigentlich schon fast 5 Monate, was in der letzten Zeit eben in der arabischen Welt alles passiert ist.
17. Dezember. In der tunesischen Provinzstadt Sidi Bouzid verbrennt sich der Gemüsehändler Mohamed Bouazizi. 9. Januar. Heftige Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei in verschiedenen tunesischen Städten. 14. Januar. Der tunesische Armeestaatspräsident Ben Ali flieht nach Saudi-Arabien. 25. Januar. Großdemonstration auf dem Tahrirplatz in Kairo, Ägypten. 27. Januar. Großdemonstration in Sana'a, der Hauptstadt des Jemen. 28. Januar. Auch in Amman, Jordanien, gehen Tausende auf die Straße. 11. Februar. Der ägyptische Präsident Mubarak tritt zurück. Die Armee übernimmt die Macht. 16. Februar. Demonstration in der ostlibyschen Stadt Benghazi. 20. Februar. Chaos und bürgerkriegsähnliche Zustände in Libyen. 2. März. Zehntausende Arbeitskräfte fliehen aus Libyen. Während Tagen wogen die Kämpfe hin und her. 14. März. Proteste auch in Bahrain am Golf. Saudische Truppen eilen der bedrängten Herrscherfamilie zu Hilfe. 18. März. Der UN-Sicherheitsrat verfügt eine Flugverbotszone über Libyen. Französische Kampfflugzeuge greifen Gaddafi-Truppen an. 19. März. Beginn der Gewalt in Syrien. Tägliche Berichte über Massenverhaftungen und Todesopfer in verschiedenen syrischen Provinzstädten. 21. März. Die ägyptischen Wahlberechtigten sprechen sich für Parlaments- und Präsidentschaftswahlen innerhalb von 6 Monaten aus. 16. April. Syriens Präsident Bashar al-Assad kündigt die Aufhebung des Ausnahmezustands an. Die Repression wird noch blutiger und rücksichtsloser. 24. April. Jemens Präsident Saleh bietet seinen sofortigen Rücktritt an. Die Opposition akzeptiert die Bedingung nicht, dass Saleh straffrei bleiben soll. Mai 2011. In Libyen spitzt sich die humanitäre Situation zu. In Syrien hält sich das Regime mit brutalem Vorgehen an der Macht.
Der Rückblick, der ist natürlich nicht vollständig. Sie hätten ihn auch ausbauen und jeden Tag kommen neue Nachrichten dazu. Heute zum Beispiel haben wir in den Zeitungen können lesen, dass es grosse Demonstrationen in Erinnerung an die sogenannte Nakba, das ist arabisch für Katastrophe, gegeben hat. So nennen die Palästinenser die Vertreibung aus ihrem Heimatland. Dort, wo heute Israel ist, im Jahr 1948. Und in der Zeitung hat man können lesen, die arabische Revolte ist an den Grenzen Israels angekommen. Und gerade vorher in den Nachrichten haben wir es gehört, die beiden Palästinensergruppen Hamas und Fatah jahrelang zerstritten, wollen jetzt zusammen eine Regierung bilden, etwas, was in dieser Geschwindigkeit auch nicht denkbar gewesen wäre, ohne den Druck und die Ereignisse ringsum in der arabischen Welt. Eine Bürger- und Protestbewegung quer durch die arabische Welt. Versuchen wir doch zuerst mal kurz ein bisschen auf die Ursachen dafür zu reden kommen. Warum hat die Tat von einem verzweifelten, offenbar unpolitischen Menschen zu Tunesien eine solche Welle können, also eine Protestwelle können auslösen?
Also nach meiner Meinung ist das so, das hat eine Ventilwirkung gebraucht, um den Zorn von der Straße oder diese Unterdrückung auszulösen.
Wie ein Dampfkochtopf.
Ganz genau. Also das war die Wirkung von dem ersten Fall. Und danach hat sich also praktisch so schnell verbreitet, dass es das mit dem Angst, also Angst war zeitlang nicht mehr dominierend und deshalb sind die Leute doch auf der Straße, wo vorher gar nicht möglich war, also hat man auch davon nie träumen können.
Stichwort Angstfeil, Sombatit, das ist auch in Ägypten, hat man das immer wieder gesagt. Das ist ein wichtiger Faktor.
Also eine der grossen Leistungen von dieser Revolution ist, dass Menschen die Angst, die Mauer von der Angst haben können überwinden. In Ägypten war der Auslöser ein bisschen vorher gesehen. Das war im Juni, genau 2010, wo der Blogger Khaled Said von der Polizei, von der Geheimpolizei, misshandelt worden und getötet worden ist. Und das hat dann auch die ganze Kampagne «Wir sind alle Khaled Said».
Also ein Internetaktivist. Er
ist ein Internetaktivist gesehen, der aus einem fadenscheinigen Grund aus Alexandria verhaftet worden ist und wirklich misshandelt worden ist, getötet worden ist. ist. Die Bilder sind kursiert sofort auf YouTube. Das ist eben ein Teil von dieser Vernetzung. Und dann hat eigentlich die ganze Bewegung angefangen. Wir sind alle keine Zeit. Wir wollen endlich unser Land verändern.
Wenn man jetzt zurückschaut, wenn man das gehört, was der Herr Schämi gesagt hat, dann hat man eigentlich das Gefühl, im Nachhinein erscheint das fast als zwingend, dass der Dampfkochtopf irgendwann hat müssen explodieren. Jetzt, im Nachhinein, haben alle eine Erklärung dafür, aber vorhergesehen hat es niemand. Das sind ja nämlich verblüffende Parallelen, zum Beispiel mit 1989, Fall von der Mauer, der dann zum Ende des Kalten Krieges geführt hat. Kann man da eine Analogie machen, dass man eigentlich immer überfordert ist von der Geschichte? Auch wenn man sie verfolgt.
Ja, die Analogie zu 1989 ist heikel, weil in Osteuropa hat es ja einfach das Durchbrechen von der Mauer in Ungarn gebraucht und eigentlich den freien Strom von den damals noch DDR-Bürger Richtung Westen, dass nachher in sehr schneller Zeit überall die Mauer gefallen ist. Weil es in allen Ländern mehr oder weniger eine vergleichbare Situation war. Das ist aber in der arabischen Welt nicht so. Und das hat man ja gemeint, nachdem es in Tunesien und Ägypten losgegangen ist. Ja, jetzt wird es sein wie 89, jetzt geht es in allen Ländern nach einem vergleichbaren Muster weiter. Und genau das ist nicht passiert, aus verschiedenen Gründen. Warum es losgegangen ist, ich glaube, es sind ganz verschiedene Faktoren. Wie Sie gesagt haben, sicher, es war ein innerer Druck da gewesen, nach mehr Freiheit, weniger Angst. Aber es sind natürlich auch äußere Faktoren gewesen, dass es ziemlich bald klar war, zum Beispiel die USA toleriert das, was in Ägypten läuft. Und das hat man nicht eigentlich können wissen. Man hat's müssen annehmen, nach dieser Rede von Barack Obama in Kairo, dass da eine gewisse Änderung stattgefunden hat. Ja, aber dass die USA wirklich auf die Seite stehen und nach einer Weile sogar sagen, ja nein, es ist eigentlich recht, was die Leute fordern. Das hat man so nicht erwartet. Und das hätte auch anders sein können. Das war sicher ein wichtiger Faktor gewesen.
Wie hat man das, Marcel Stutz, beim Aussendepartement erlebt? Hat man das erwartet, dass die Amerikaner sich da so zurückgehalten?
Also ich war 1989 auf Posten in der DDR und habe den Fall von der Mauer hier live miterlebt. Und alle Beobachter, oder die sich intensiv mit dem auseinandergesetzt haben, haben, glaube ich, schon gewusst, irgendwann geht das nicht mehr. Aber wie bei einem Erdbeben, es gibt eine Wahrscheinlichkeit, wenn die kommt. Ich habe vorher mit dem Herrn Woker über das Buch vom Al-Khashidi Taxi geht. Wenn man das Buch liest, dann fragt man sich, wieso hat man da nicht früher, wieso ist da nicht früher etwas passiert?
Das ist eine kleine Geschichtensammlung, wo einer beschreibt, was im Taxifahrer in Kairo erzählt.
Das ist über ihr tägliches Leben.
Und wenn man das liest, effektiv ist auch jetzt übersetzt auf Deutsch, dann hat man wirklich den Eindruck, es steht alles dort.
Aber die Vorhersage, um zu sagen, das passiert jetzt am 14. Januar, das haben wir nicht können. Das kann man niemand. Oder? Man muss hier auch, glaube ich, die Zeit geben. Wichtiger ist für mich, glaube ich, dass dann der Bundesrat sehr, sehr schnell realisiert hat, um was das geht. Dass da eben etwas geändert hat, was wichtig ist. Ja. Und er eben sehr schnell Gelder blockiert hat und sehr schnell Massnahmen eingeleitet hat, weit vor allen anderen europäischen Staaten.
Das werden wir auf jeden Fall im Detail noch zu reden kommen. Jetzt möchte ich zuerst aber rasch sagen, Sie daheim können sich einmischen in die Diskussion, in das Gespräch. Sie können Fragen stellen an unsere vier Gäste. Sie können das per Mail machen oder auch per Telefon. Per Mail ist unsere Adresse doppelpunkt@drs1.ch oder per Telefon erreichen uns Ihre Fragen unter 0848 440 222. Jetzt möchte ich einen Moment einmal auf die Gegenwart kommen. Das, was wir jetzt im Moment erleben, ob es jetzt wirklich die ganz grossen historischen Umwälzungen sind, wie 1989, möchte ich sogar einmal offen lassen. Aber inwiefern ist das, was wir jetzt zum Beispiel in Ägypten, Frau El-Sombati, erlebt haben und erleben in den letzten Tagen, ist das irreversibel? Kann man das Rad von der Geschichte nochmal zurückdrüllen?
Also das wird man hoffentlich nicht können zurückdrüllen. Das ist die Hoffnung von allen Revolutionären, von allen Menschen, die hier teilgenommen haben. Nein, es geht jetzt darum, dass man die Demokratie, die alle wünschen, Bürgerrecht, die Freiheiten, die bürgerlichen Freiheiten, dass die jetzt implementiert werden. Wir haben Wahlen dann im Herbst, wo wir das erste Mal ein freies Parlament wählen. Das heisst, wo man nicht von voraus weiss, dass die Einheitspartei die Mehrheit hat. Es geht jetzt darum, Parteienbildung, welche Kräfte tun sich zusammen.
Und Sie sind dort dabei? Sie sind Kandidatin, oder?
Ich bin nicht Kandidatin, nein, ich bin Mitglied. Ich habe mich entschlossen, Mitglied zu werden von einer Partei. Das heisst, die Partei der Freien Ägypter, Al-Masriyin al-Ahrar. Das ist eine Partei, die eintritt für ein säkuläres Ägypten, für das Recht der Frau, für eine ganz klare Gewaltentrennung und so weiter, wo ich mich sehr damit identifizieren kann. Das heisst, aber Ängste sind da, die Situation ist fragil, es gibt einen Religionsfrieden, wo nicht stabil ist, es gibt Einflüsse, also irreversibel nicht, aber die Lage ist fragil.
Stichwort, die Lage ist fragil. Oma Shami, Sie haben gesagt, Sie haben die Situation auch natürlich verfolgt in Tunesien, in Ägypten, wo der Umsturz stattgefunden hat. Jetzt liest und hört man aber immer auch, die alten Kräfte sind noch da, die alten Netzwerke, Polizei, Sicherheitsdienste, die sind ja nicht von heute auf morgen verschwunden. Wie schätzen Sie das ein, jetzt Rat der Geschichte zurückdrehen, irreversibel? Kann man dazu etwas sagen, jetzt in Bezug vielleicht auf Tunesien und Ägypten aus Ihrer Sicht?
Also ich habe nur gewisse Bedenken, dass Demokratie, das ist nicht ein Programm, wo man herunterladen kann, oder eine Software, wo man austauscht. Also Demokratie ist für mich, sollte eher von unten anfangen, anstatt von oben zu diktiert zu werden. Und dort sehe ich die Schwierigkeiten um Stabilität und tatsächliche Veränderung zu erzielen.
Ja.
Da bin ich also leider pessimistisch, dass das, oder nicht optimistisch genug, um das in absehbare Zeit zu erreichen.
Wir werden sicher auch noch in die Zukunft schauen. Ich möchte noch einen Moment bei der relativ hilflosen und überforderten Reaktion von der berühmten, viel zitierten internationalen Gemeinschaft bleiben. In Libyen hat man interveniert, gibt eine UNO-Resolution. In Syrien gleichzeitig schaut man quasi zu, wo schreckliche Sachen passieren. Es hat rund 800 Tote schon gegeben. Tausende sind in Gefängnis verschwunden. Kann einem das eigentlich erstaunen, wenn man diplomatisch, Herr Stutz, so die Inkonsequenz?
Ja, es sind natürlich schon zwei verschiedene Fälle. Also in Libyen haben sie einerseits...
Ja, also Zivilisten, Right to Protect, da hat der Zürcher eigentlich auch Anrecht drauf.
Einverstanden, aber in Syrien haben sie nicht eine Alternativregierung wie das CNT, der Conseil de nationale Transition, die wir jetzt in Benghazi haben, das ist eine Alternativregierung. Und das hat meines Wissens die UNO benutzt, um eben die Resolution 1973 durchzusetzen, wo das Right to Protect sollte auch mit Härtemitteln vor Ort, also sprich mit Militärwaffen durchsetzen. In Syrien ist man noch nicht so weit. Aber ich bin mit denen einverstanden. An und für sich ist aus meiner Sicht Syrien ein menschliches Drama.
Martin Wocker, aus Ihrer Sicht, überrascht das?
Ja, man muss die Intervention ein bisschen breiter fassen, weil es hat natürlich schon jede Menge Interventionen gegeben, wenn Sie die internationale Gemeinschaft ansprechen. Erstens ist, wer gehört da schon dazu? Wenn wir schauen, wie viel Geld aus den Golfländern geflossen ist, genau in die Regierungen, wo es eben jetzt noch keinen Umsturz gegeben hat, ist das beachtlich. Es gibt durchaus auch andere Kräfte, die da interveniert haben mit Geld, mit sehr viel Geld, und versuchen genau die herrschenden Strukturen zu erhalten und zu kaufen. Weil da doch noch ein Wort zu den Ursachen von dem Konflikt. Es ist auch ein Konflikt um Ressourcen. Es ist eben auch ein Konflikt um Verteilung. Und wir sehen, dass in den letzten 20 Jahren das Bevölkerungswachstum enorm war, in den meisten Ländern im arabischen Raum. Und der Verteilkampf, einfach um das, was rum ist, ist gigantisch. Und das hat eben auch zu dem geführt. Natürlich geht es auch um Forderungen nach Demokratie. Aber es geht schlicht darum, dass die Leute einigermaßen anständig leben können. Und die das fordern, sind immer mehr. Und sind tendenziell immer besser ausbildet. Und genau die Forderungen von diesen Leuten, die können da gekauft werden. Indem man das Regime, wie zum Beispiel in Syrien, wie in Jordanien, alimentiert mit Geld aus den Golfländern. Und da geht es irgendwie halt so ein bisschen weiter, wie es bis jetzt immer gegangen ist. Wie lange, will gar niemand wissen. Einfach eine Krisenbewältigung mit Geld.
Und das ist Saudis, die kaufen quasi den, absolut, den Widerstand.
Absolut.
Und,
das ist auch eine Art Intervention. Und die findet im Moment auch statt. Oder?
Jetzt ich im Moment so ein bisschen zu den Auswirkungen kommen, zu dem, was schon passiert ist. Einerseits zu Ägypten und vor allem Syrien, Frau El-Sombati. Was hat sich für die Menschen zu Ägypten, zu Kairo, wo sie viele Leute kennen, viel Kontakt haben, auch jetzt länger drinnen gewesen sind, was hat sich oder hat sich überhaupt schon etwas konkret verändert?
Also eben, die Probleme sind immer noch die gleichen. Es gibt noch Slums, es gibt noch Armut, es gibt noch Arbeitslosigkeit, die Wirtschaft steht derzeit wegen am Boden, weil der Tourismus ausfällt. Also die Speisung der Armen hat nicht stattgefunden, aber es hat sich etwas verändert im Geist der Leute. Es ist ein Bewusstsein da, ein Könnensbewusstsein. Wir haben das geschafft und das hat schon sehr, sehr viel verändert. Die Leute tun sich zusammen in Foren, alle reden über Politik. Es ist eine Hoffnung da.
Aber werden sie nicht langsam ungeduldig?
Sie werden ungeduldig, das ist klar, weil wir jetzt in einer Situation sind, wo durch alle quasi alle kommen, zu Recht natürlich, und Forderungen stellen, Arbeiter in der Halle, sogar Polizisten, die ja sehr eigentlich beteiligt sind am Schutz von diesem Regime, auch die lehnen sich auf gegen die pyramidale Hierarchie in ihren Institutionen. Und das hat ja die Christen natürlich, jetzt die Kopten, haben jetzt massiv protestiert in den letzten Tagen wegen diesem Überfall. Da hat sich sogar der Papst Cenuda von den Kopten eingemischt und hat gesagt, geht wieder zurück in eure Häuser, wir wollen jetzt politisch schauen, dass das Land wieder auf ein Gleiches kommt. Also, es bewegt sich sehr viel. Es ist sehr labil und natürlich die Forderungen sind da zu Recht. Aber gleichzeitig, was eben eigentlich wichtiger ist als die Forderungen, und das müssen die Ägypterinnen und Ägypter lernen, das ist ein Diskurs, eine Narrative innerhalb von der Gesellschaft, eben anschauen, was können wir, was müssen wir in unseren Köpfen ändern.
Also die berühmte Rolle von der Zivilgesellschaft.
Genau, das, was der Herr Shami angedeutet hat vorher.
Herr Shami, zu Syrien ist man an einem ganz anderen Punkt. An einem Punkt, wo wir notabene alle auch hier am Tisch nicht genau wissen, was wirklich läuft. Wie informieren Sie sich? Also Sie waren auch vor kurzem noch für längere Zeit in Damaskus.
Ja, ich lebe praktisch also in Zürich und in Damaskus. Ich habe genauso viel Information dort wie hier. Und die Lage ist sehr prekär und dramatisch. Also empört ist das Volk über die verschiedene oder die nicht gleiche Behandlung von ein gewisses Problem durch die arabischen Länder und durch den Westen.
Also die Nicht-Gleichbehandlung?
Ganz genau, ja. Also Syrien ist gewissermaßen beleidigt, weil sie eben weil Syrien kein Öl hat, ist die Interesse nicht da.
Aber umgekehrt ist das Interesse sehr groß, weil strategisch ist ja Syrien zwischen ein guter Freund des Iran und
Sie haben recht, aber was jetzt an Menschenrechtsverletzung in Daraa, in anderen Städten stattfindet, das ruft zu einer Aktion und nicht zu einer Relativierung. Und
es wird mit zwei Ellen gemessen.
Auf jeden Fall. Und das ist hier, also das für die Syrer ist das ein unannehmbarer Zustand vom Westen.
Die Lage ist prekär, Marcel Stutz, sagt Omar Shami. Das ETA bzw. DEZA, also die Schweizer Agentur für Entwicklungszusammenarbeit, hat schon länger, also schon bevor es losgegangen ist mit dem arabischen Frühling, sogenannte Koordinationsbüros, COBÜS in der arabischen Welt, darunter auch eins in Damaskus. Was hören Sie von diesen Mitarbeitern?
Das Problem ist aus Damaskus heraus, dass wenn Sie in Damaskus im Zentrum eine Grossdemonstration haben und Sie sind nicht im Zentrum, dann findet die für Sie gar nicht statt. Sie merken das gar nicht. wie in Zürich, wenn sie Fußballspiel haben, irgendwo, weiß nicht, wo man da spielt.
Letzigrad.
Im Letzigrund. Und sie wohnen im Zürichberg, aber dann findet da ohne sie statt. Unsere Leute haben Einschränkungen zum Reisen zum Teil. Also auf Daran geht heute niemand freiwillig im Moment. Wir kommen regelmäßige Reporte über, wie heute Morgen zum Beispiel von meinem Botschafter, der Herr Eschbacher. Das funktioniert. Und wir können auch abfragen, wenn wir zusätzliche Informationen brauchen.
Aber so viel mehr weiss der Herr Eschbacher auch nicht, als wir auf Al Jazeera Englisch erfahren.
Ich persönlich finde, dass Al Jazeera hervorragend informiert ist. Und der gehört auch zu unserem täglichen Informationspool, glaube ich, für alle. Aber der Vorteil von einem Botschafter vor Ort ist natürlich, dass er sein Beziehungsnetz hat, so wie es Frau Elson-Batti oder die Schemi hat. In seinem Kreis hat natürlich mein Botschafter konkret Leute, die er fragen kann, wenn wir vielleicht auf Nakba kommen, wo er dem sagen kann, sie sind dabei gewesen, wie haben sie es erlebt. Und da ist heute Morgen ein Bericht reingekommen, wo er der Bundespräsidentin zur Verfügung steht.
Also das Bericht habe ich auch gehört vom Schweizerische Botschaft und das trifft leider nicht zu. Also wenn man die Sache so, reduziert auf Mittelstand, also das hat geheißen, in Aleppo und in Damaskus leben Mittelständler. Und die
haben sich den Protesten noch nicht ganz in
genau
großer Zahl
und
angeschlossen.
Das stimmt also schlicht und einfach nicht. Das hat jetzt mit dem Stand gar nichts zu tun. In Syrien muss man wissen, Aleppo und Damaskus, die ist durchsät mit Geheimdienste. Die leben dort, die arbeiten dort, die haben alles im Visier. Sie haben alle Möglichkeit, jede Bewegung im Keim zu ersticken. Und deshalb ist das Aleppo und Damaskus noch nicht so weit. Also das braucht, wenn man vergleicht, das haben wir auch gemacht vorher, wenn man vergleicht mit anderen Ländern, in Syrien ist es mehrfach schwieriger, etwas zu organisieren. Weil die Stadt, die ist jetzt seit genau 40 Jahren am Aufbau von einer Geheimdienstpolizei. Also,
in einer Art und Weise auch ja, sehr viel effizienter als Ägypten
absolut
vielleicht.
Absolut. Und dann haben sie bis ins Detail die Sache im Griff.
Aber eine Frage dann. Wir haben in Tunesien und in Ägypten haben wir erlebt, dass an einem gewissen Punkt sich die Armee gegen den Präsidenten gestellt hat. Und man weiss, das Regime Assad, das sind Alawiten, das ist eine Minderheit, in den Schlüsselpositionen von all diesen, was weiss ich, 14 Sicherheits- und Geheimdienst sind natürlich Alawiten, aber die unteren Kader und Soldaten, das sind doch Leute vom Volk. Und Martin Wocker, in der Zeitung kann ich auch lesen, es gäbe Gerüchte, dass da sich Leute geweigert haben, auf Landsleute zu schiessen, also Soldaten und Polizisten. Was weiss man da davon?
Also, ich habe mit unserem Korrespondent verschiedentlich über das geredet. Er ist in Beirut, er kommt kein Visum über als Journalist, für nach Syrien zu reisen. Er tut wie so viele andere, muss er seine Berichte abstützen auf Quellen aus dem Internet, auf Kontakt, die er hat in Syrien natürlich. Aber das ist, kann nicht den Anspruch erheben auf wirklich die letzte Wahrheit, weil auch er weiss es natürlich nicht genau. Aber da ist tatsächlich ein Unterschied. Es ist sehr schwer aus seiner Sicht und aus unserer Sicht einzuordnen, wo steht die Armee in Syrien. Natürlich haben Geheimdienste wahrscheinlich eine grössere Bedeutung als in Ägypten, aber trotzdem haben wir also nicht klare Anzeichen gesehen, wie es das gegeben hat in Ägypten, wo die Armee einfach nicht mitgemacht hat, sondern im Gegenteil, die Armee ist angeschaut worden als Teil vom Aufstand, von der Bewegung, und der Prozess hat in Syrien nicht stattgefunden, vielleicht findet er noch statt, vielleicht liegt es aber auch daran, dass eben halt die Bevölkerungszusammensetzung in Syrien doch ganz eine andere ist als in Ägypten, und das hat bei uns eine freie Mitarbeiterin schon mal geschrieben, in Syrien ist sehr eine grosse Angst da, dass sich das Beispiel Irak könnte wiederholen. Und der Irak ist unter furchtbaren, natürlich aus anderen Gründen, aber der Irak hat einen furchtbaren Prozess von Zerfall hinter sich und er ist noch ein bisschen drin, wo die verschiedenen Volksgruppen gegeneinander antreten sind. Wirklich ein Bürgerkrieg. Und das möchte natürlich Zürcher um jeden Preis verhindern.
Und gerade Minderheiten, zum Beispiel Christen in Syrien, die haben natürlich Angst vor von dem. Die Christen sind im Irak brutal untertreten gekommen und geniessen einen relativen Schutz.
Und die ethnische Zusammensetzung in Syrien ist nicht ganz anders als im Irak. Sie ist aber ganz anders als in Ägypten. Aber das sage ich also von außen. Sie sind viel näher dran und können das besser beurteilen.
Ich will jetzt auf die Schweiz zu reden kommen. Was geht uns das an, Marcel Stutz? Sie haben es schon gesagt, die offizielle Schweiz hat eigentlich sehr schnell reagiert. Der Bundesrat ist am 9. März zusammengekommen und hat dann am 11. März informiert. Transition, also Übergang in Nordafrika, wird unterstützt. Und konkret heisst das, es gibt einen Kredit für 2 Jahre für die DEZA, für die Entwicklungszusammenarbeit, 60 Millionen Franken auf 2 Jahre. Und dann heisst es dort auch, was man mit dem Geld machen will. Sicherheits- und migrationspolitische, aber auch wirtschaftliche und energiepolitische Anliegen. Weiter unten in dem Kommuniqué steht humanitäre Hilfe, Armutsbekämpfung, Förderung von Menschenrechten, von der Demokratie, von der Rechtsstaatlichkeit, Hilfe für KMUs, Berufsbildung, Engagement im Infrastrukturbereich. Marcel Stutz, Hand aufs Herz. Ist das nicht ein bisschen viel aufs Mal?
Das zeigt, wie offen dass man ist und wie bereit ist, dass man will etwas machen will. Wenn die Bundespräsidentin hat relativ schnell eine regionale Botschafterkonferenz einberufen nach Tunesien, wo man alle Botschafter und alle Kobüleiter von Marokko bis und mit Syrien eingeladen hat. Syrien hat dann leider nicht gekommen, wegen der Umstände, wo das Land jetzt drin ist. Ziel von dieser regionalen Botschafterkonferenz war genau, jetzt zu schauen, das grosse Menü, das sie hier aufgezählt hat, abzubrechen in konkrete Aktionen.
Gut, also dann mache ich das für Sie, weil dann hat es wieder ein Kommuniqué gegeben. Am 3. Mai, eben, Micheline Calmiret ist auf Tunis gereist und in der neuen Medienmitteilung hat es geheissen, sind es noch 3 Punkte. Wirtschaftliche Zusammenarbeit, Schaffung von Arbeitsplätzen. Da weiss man ja nicht so genau, betrifft das DEZA oder betrifft das eher SECO, wo dann eher im Verantwortungsbereich vom Bundesrat Schneider-Ammann wäre. Rückführung von Vermögen, das sind die sogenannten Potentatengelder. Stärkung vom Rechtsstaat, das geht dann vielleicht wieder ein bisschen ins Finanzdepartement rein. Stärkung Rechtsstaat, EJPD, also Justizpolizeidepartement, und die sind natürlich vor allem auch betroffen. Zusammenarbeit im Migrationsbereich als 3. Punkt. Sie haben gesagt, man hat es abgebrochen. Mich dünkt, das Menü ist immer noch relativ überladen.
Probleme sind auch riesig. Also, ich glaube, wenn man die 3 Punkte ein bisschen detaillierter anschaut, dann kann man so ein bisschen verkürzt sagen, Arbeitsstellen. Weil ich glaube, das ist die grösste Erwartung, die jetzt sowohl in Tunesien wie in Ägypten die Bevölkerung an ihre Regierung hat. Man muss auch ganz klar sagen, in welcher Liga dass wir hier spielen. Also die grossen Gelder wären gesprochen für die grossen Organisationen, IMF, World Bank, den EU, das sind die riesigen Dinge. Aber auf einem weit kleineren Niveau hat man zum Beispiel jetzt Gespräche angefangen mit regionalen Wirtschaftsvertretern von uns, von Firmen, Schweizer Firmen, die da unten sind, ob die kommen, die Ausbildungsplätze zum Beispiel für Leute anbieten.
Aber ist das wirklich die Aufgabe von der Schweiz, zum Beispiel Berufsbildung, die sicher sehr wichtig ist, da haben wir auch Expertise in der Schweiz, unser Lehrsystem und so. Ist das unsere Aufgabe, sei es jetzt bei der Berufsbildung oder bei der Medienfreiheit, dort unten gehen, anschieben und Entwicklung machen.
Ich bin überzeugt davon, dass das unsere Aufgabe ist. Also wir können nicht all darüber reden, wir wollen mehr Demokratie und mehr Partizipation vom Bürger. Und dann, wenn es dann darum geht, einmal wirklich halt das Geld da hinzutun, wo das Maul ist, dann sagen wir, ja, nein, das ist jetzt ein bisschen, das sind wir nicht zuständig. Ich finde, der Bund ist zuständig. Der Bund hat 60 Millionen, das ist Haufen Geld für uns, jetzt eingesetzt. Der Bund schaut zusätzlich mit dem, dass er die Potentatengelder, also konkret Gelder von Ben Ali und seinem Umfeld, von Mubarak und seinem Umfeld. Ich meine, da redet man von 60 Millionen für Tunesien und von 410 Millionen für Ägypten. Das ist nicht nichts. Und da helfen mir die Tunesier und die Ägypter aktiv zur Rückführung. Das heisst, wir schicken ein Team ab, wo ihnen helfen, damit wir das Geld möglichst schnell zurückgeben können.
Und das wäre ein schöner Batzen, wenn das Geld wieder zurückkommt.
Ich bin kürzlich, eben nach der Botschafterkonferenz, sind wir alle zu Tunesien zum Zoll aus. Oder? Und das ist wie überall in diesen Ländern, da wird fleissig gestempelt, oder? Und dann haben sie gesagt, sie sind Botschafter. Da ist schon ein Botschafter gekommen. Ja, gut. Was sind sie? Ein Schweizer. Gebt uns das Geld von Benali zurück. Jeder von der Delegation hat es gleich gehört. Gebt uns das Geld von Benali zurück.
Ich möchte das bestätigen. Das ist eins von den ersten Sachen, wo wirklich alle einen darauf ansprechen. Was kannst du machen konkret? Was kannst du machen, dass das Geld wieder zurückkommt zu uns? Also das sind grosse Erwartungen da. Ich möchte noch etwas sagen zum Bereich von der Zusammenarbeit. Also ich glaube auch, dass die Schweiz auf ganz verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten kann. Es gibt da nicht ein Tabu. Es gibt ja schon bestehende Organisationen. Auch Pro Helvetia, das ist jetzt nicht bei Ihnen angegliedert, ist ja auch aktiv. Aber es muss einfach ein gegenseitiger Austausch sein, oder? Es kann natürlich nicht sein, dass da mit erhobener Hand natürlich etwas vorgegeben wird, sondern es muss ein Austausch sein. Und was ich ganz wichtig finde, ist, dass auch die Schweizer mehr in der Schweiz auch können etwas aufnehmen von diesen Gesellschaften, menschliche Ressourcen zum Beispiel, Netzwerk bilden. Also der gegenseitige Austausch ist sehr wichtig. Und da gibt es immens viele Sachen, die die Schweiz tätig sind. Ich möchte das sehr unterstützen.
Und Sie finden nicht, es ist zu viel auf diesem Menü?
Ja gut, auf diesem Menü ist zu viel. Es hat wahrscheinlich auch jedes Land im Moment andere Bedürfnisse. Von meiner Warte aus, weil jetzt zum Beispiel in Ägypten die ganze Democracy Building. Das wäre wichtig. Zum Beispiel, wie bildet man einen Verein? Wie macht man das? Wie setzt man Statuten auf? Das wissen die Menschen nicht.
Sie nicken, Herr Schämi. Sie sehen das auch so. Also die Schweiz hat da eine Rolle zu spielen.
Auf jeden Fall. Also wenn man eine aufrichtige Idee hat, wo wirklich dem anderen zu helfen, dann ist es angebracht, dass man so etwas startet.
Und man hat dann nicht das Gefühl, jetzt kommen die und mischen sich ein. Oder ich meine, die Außenpolitik auch der Schweiz war jahrelang eigentlich Handelspolitik. Und man hat im Ausland Gutes getan, aber eigentlich vor allem im Eigeninteresse. Also das ist ja ein Stück weit auch legitim. Aber lässt man sich gerne etwas sagen, jetzt also, von den Europäern, die einem ja nicht, die ja auch den Assad so lange gestützt haben, okay. Indirekt.
Also die Erwartungen sind da. Die Erwartungen sind auch groß, dass das Ausland, wo praktisch von all die Systeme profitiert hat, auch materiell profitiert hat. Also das tut man dem Westen nicht verzeihen, nicht so schnell verzeihen, wenn das Geld also praktisch gestohlen wird vom Volk und in den Schweizer Banken deponiert wird. Also da ist es immer präsent. Also die Idee ist jetzt da, oder? Und deshalb, also um Wiedergutmachung, sage ich jetzt. Oder
Stichwort die Potentatengeld und überhaupt der Schweizer Approach, also der Ansatz als Ganzes, Martin Wolker. Wie schätzt Sie das ein?
Das ist natürlich interessant gewesen, wie die internationale Reaktion aufgefallen ist auf die doch sehr offensive Informationspolitik von der Schweiz, was jetzt die Potentatengelder betrifft. So schnell ist noch nie informiert worden und so radikal ist noch nie eingezogen worden. Und das ist im Ausland zur Kenntnis genommen worden. Sicher sehr positiv in den Ländern, wo das Geld herkommt. Ich habe schon Zeichen gehört, dass die Bankiervereinigung weniger Freude hat, dass man das überall so laut gesagt hat. Weil für den Ruf vom Finanzblatt Schweiz, je nachdem, wie man den wertet, ist es natürlich, kann man da unterschiedlicher Meinung sein, was das für Konsequenzen hat. Oder? Aber ich würde jetzt doch sagen, nochmal auf die mögliche Hilfeleistung. Man muss auch lernen, und es werden sicher auch die Lehren gezogen, was aus Schweizer Sicht, aber auch aus europäischer Sicht, im Balkan und in Südosteuropa und in Osteuropa gemacht ist worden nach dem 69, wo es darum gegangen ist, jetzt bringen wir doch da Demokratie.
Und, 89?
Nach 89, also in den letzten 20 Jahren. Und da ist sicher mit sehr viel gutem Willen viel Geld ausgegeben worden. Es ist aber auch viel verpufft. Und ich würde sagen, je unkonkreter es ist, je unkonkreter da Demokratisierungsseminar und ich weiss nicht was, alles um Berater für Partizipation da geschickt werden, die immer gut zahlt werden. Da hat sich eine Industrie aufgebaut von Konsulenten und was weiss ich. Es gibt x Ausdrücke. Also die DEZA hat da Ausdrücke kreiert, die versteht niemand mehr, außer die Leute in der DEZA selber.
Das sind Sie angesprochen, Herr Stutz.
Und da muss man vorsichtig sein. Da ist sicher gut gemacht worden, aber da ist teilweise Geld einfach weg. Und das ist nie angekommen. Und ich meine, Kosovo als Beispiel, da hat man Leute runtergeschickt, zum Demokratisieren auf Kosovo. Und ich kenne Fälle, wo Leute aus der Schweiz dort runtergekommen sind, die haben das Hundertfache verdient von einem Primarlehrer im Kosovo. Also das Hundertfache von einem Primarlehrer. Man hat den gleichen Fall, wenn man jetzt Demokratieexperten nach Ägypten schickt. Die haben auch, und dort ist ja das Problem, oder?
Ich bin da völlig einverstanden. Aber ich glaube, wir müssen gleich ein bisschen wieder killen ins Dorf. Da, ja. Oder? Also, niemand bestreitet, dass schon Fehler gemacht worden sind. Aber niemand bestreitet sicher auch nicht, dass man einen grossen Lernprozess gemacht hat. Ich war Anfang März in Tunesien unten. Ich habe mit dem Zentralbankdirektor geredet, mit dem Außenminister. Und der hat gesagt, wissen wir, auch Schweizer schätzen wir, dass ihr zu uns kommt und uns fragt, was wollt ihr? Genau. Wir kommen nicht runter und sagen, das ist unser Rezept, ich habe eine Lösung, wo ist dein Problem, wo an meine Lösung anpasst. Sondern wir kommen runter, ich sage jetzt mal mit einem Werkzeugkästchen, einem kleinen, und sagen, schaut mal, diese Instrumente habe ich, können wir miteinander zusammenarbeiten. Etwas Neues, wo wir ausprobieren und wo wir jetzt dran sind, ist zum Beispiel, gerade aus diesen Ländern haben wir relativ grosse Gemeinschaften in der Schweiz, die hervorragend vernetzt sind, dass wir probieren, über die, wo, ich sage jetzt mal, für uns einfach zugänglich sind, Projekte zu lancieren in diesen Ländern. Wir haben neue Leute, die wir konkret ansprechen können. Wir haben Wege zum Mittelflüssen lassen. Und wir haben auch, ich sage jetzt mal, eine Sozialkontrolle innerhalb von diesen Familien, die dann sagen, der hat das gut gemacht oder bei dem musst du ein bisschen aufpassen. Ich glaube, man muss sehen, dass sich die Entwicklungszusammenarbeit in der letzten Zeit von diesen Heiland-Sandalen wegbewegt hat zu einem partnerschaftlichen Ansatz.
Und wer hat denn jetzt da den Lead? Also einerseits reden wir von der DEZA, von der Entwicklungszusammenarbeit, umgekehrt ist auch immer wieder vom SECO die Rede, also wo eigentlich eine andere Geschichte ist. Und wenn da 60 Millionen ausgegeben werden, wo ja nicht zuletzt vielleicht auch wieder etwas zurückfliessen in die Schweiz, im Sinn von, wenn die KMUs in Ägypten und Tunesien langsam anfangen zu laufen, dann ist die Schweiz vielleicht auch ein Abnehmer von diesen Produkten. Wer hat jetzt denn da den Lead, wenn man jetzt jemanden auf Ägypten schickt?
Der Bundesrat hat eine interdepartementale Arbeitsgruppe eingesetzt, die ich leite, als Stellvertreter vom Staatssekretär Maurer. Da in einer so einer weiten Menü, die Sie vorher beschrieben haben, da ist das EJPD drin zum Beispiel, mit dem Bundesamt für Justiz, wenn man da Geld will rückführen will. Macht man da über das Bundesamt für Justiz. Das EJPD ist drin, das Militär ist drin für Security Sector Reform. Dann sind zum Teil bei mir natürlich die DEZA drin, aber auch die politische Abteilung 4, der Kollege von Botschafter Wild, die für menschliche Sicherheit und eben Demokratieförderung im Weiteren zuständig sind. Das ist, auf Englisch sagt man Whole of Government Approach, wo man wirklich bemüht ist, möglichst die ganze alle Instrumente, die der Regierung zur Verfügung stehen, zusammenzubringen.
Und da gibt es kein Futterneid und Konflikt unter den verschiedenen Departementen?
Selbstverständlich und fleissig.
Erzählen Sie uns ein Müsterchen davon?
Ja, da wäre dann eben die Aufgabe von mir unter anderem zum Optimieren. Es gibt nicht bloß Futterneid, sondern es gibt natürlich auch irrsinnige Synergiemöglichkeiten. Oder? Also wenn Sie einerseits sagen, das Beispiel von der Frau Elson Batti, man kann einen privaten Verein gründen. Der braucht Hilfe, vielleicht rechtlicher Natur, dass er sich gründen kann. Aber vielleicht braucht er noch einen Anschub, Finanzierung, um nachher auch konkret einen Kindergarten aufzubauen. Eine Superküche braucht vielleicht einerseits Töpfe zum Kochen. Sie muss aber können Nahrungsmittel einkaufen. Sie muss das Know-how haben, um die Liquidität umzusetzen, nachher wieder in Zukauf neue Mittel.
Aber es ist eine Riesenaufgabe. Und man braucht ein riesen kulturelles Wissen auch, jetzt als Schweizer, um sich dort zu bewegen. Ich hätte noch eine Frage und dann das Thema abschliessen an Martin Wocker. Die Schweiz ist mehr oder weniger alleine auf dieser internationalen Bühne. Also sprich, wir sind nicht dabei in der EU. Ich nehme an, das hat Vor- und Nachteile. Wir sind also ein kleiner Mitspieler auf dieser Bühne. Wie beurteilen Sie, löst die Schweiz
Also wenn es um die grosse Politik geht, ist die Meinung von der Schweiz nebensächlich, weil das spielt die Meinung von Europa eine Rolle. Das ist sicher so, da hat man sich ins Abseits manövriert. Das gilt generell für die Schweizer Aussenpolitik in vielen Belangen. Wenn es hingegen um spezifische Aufgaben geht, kann die Schweiz sehr eine wichtige Rolle spielen, weil sie die guten Dienste kann warnen, der im Fall Iran wahrnimmt, für die USA dort ist, das ist wichtig. Auch, weil sie eben die Freiheit hat, die ein EU-Staat nicht hat, zum Beispiel mit der Hamas Kontakt zu haben. Die Schweiz hat das rege genutzt und hat jetzt die Möglichkeit, besser können einschätzen, was das für ein Partner oder auch nicht Partner ist, was das für eine politische Kraft ist, weil eben der Kontakt immer gewahrt worden ist. Und das gibt natürlich gerade in Bezug auf aktuell politische Verhandlungen, aber auch für humanitäre Fragen gibt das der Schweiz einen gewissen Standortvorteil.
DRS 1 hören Sie, Doppelpunkt Forum. Die Frage heute, Revolution in der arabischen Welt, was kommt noch auf uns zu? Und mit uns meinen wir nicht nur auf die Schweiz, sondern auch auf die Menschen in der arabischen Welt. Ich werde die letzten Minuten nach dieser Frage widmen und in die Zukunft schauen. Omar Shami, etwas spekuliert. Was glauben Sie, wo steht Syrien in 6 Monaten?
Also die Frage, glaube ich, gibt es niemanden, der die beantworten kann. Ich habe Hoffnung, dass also in Syrien, der Präsident hat ja zugegeben, dass es Reformen braucht. Und das ist, da halte ich an dem fest, dass er das auch, also aufrichtig meint und umsetzt. Also seine Umgebung lässt das nicht zu, dass er Reformen macht. Das weiß man auch. Also wenn er die Freiheit einigermaßen berücksichtigt, wenn er die Menschenwürde auch mit berücksichtigt, dann ist das Volk praktisch zufrieden.
Könnte eine Zukunft mit Assad geben für Syrien?
Auf jeden Fall, weil für uns ist das nicht schlimmer als die Szenarien in Irak oder in Libyen uns vorzustellen. Die sind 2 verheerende Beispiele, also abschreckende Beispiele. Und davor hat das Volk Angst. Und da, also eben die Hoffnung, dass die gutmütige Kräfte in der Regierung überhand nehmen. Weil es hat bösartige Regierungsmitglieder, das wissen wir, also seit Jahrzehnten, das hat immer wieder gegeben. Und da ist es, also ich schätze, es hat einen inneren Machtkampf in der Regierung selber.
Und die Waage, hoffen Sie, könnte sich zugunsten der...
Genau. Und sonst hat das Land einfach verloren. Ob das ist das Volk oder die Regierung selber. Also eine Rückkehr gibt es, kann ich mir nicht vorstellen. Auch wenn Sie es mit äußerster Gewalt versuchen, die Lage unter Kontrolle zu halten, es wird nicht das... Also sein, was mal gewesen ist.
Wobei das Regime hat bereits in den 80er Jahren in Hama Zehntausende, ja, man weiß nicht, waren es 20 oder 30.000 Menschen.
Ganz genau. Und das hier, das meint man auch mit dem, dass die Welt zuschaut nur. Also damals hat weniger Informationen gegeben. Im 1982. Jetzt gibt es mehr Informationen. Die muss man einfach beherzigen, ja, und wahrnehmen. Und also ein bisschen über seinen Schatten springen, dass man die Sache mit Namen nennt. Und das hat einen Einfluss, das hoffe ich.
Die Frage auch an Sie, Frau El-Sondati, bis in einem halben Jahr ist gewählt. Mhm. Es gibt auch schon sehr viele Bedenken gegenüber der aktuellen Militärregierung. Also der Chef, Protest. Der Herr Tantawi, hat bereits, wenn nicht auf die Leute, über die Köpfe der Leute schiessen auf dem Tahrir-Platz. Kommt es gut?
Ja, also ich hoffe schon, dass es gut kommt. Ich hoffe einfach auf ein pluralistisches Parlament, wo wirklich mehrere Parteien sind. Das ist einmal das Erste. Dass möglichst das Militär sich wieder zurückzieht. Das ist ja auch, das Militär ist ja auch ein Teil vom alten System. Oder? Der Tantau ist ein Ziehsohn von Mubarak. Wichtig scheint mir auch noch ganz, ganz klar zu sein, diese Revolution ist von den Ägypterinnen und Ägyptern gemacht worden. Man hat sich an den Westen orientiert, an westlichen Wert. Und man muss nicht mehr, Stichwort Zusammenarbeit, bei Null anfangen. Es gibt schon sehr viele bestehende Institutionen, die man aufgreifen kann, eben das noch zuvor her. Und wichtig ist auch eine selbstkritische Haltung. Wir müssen lernen, wir Ägypterinnen und Ägypter müssen lernen, Verantwortung zu übernehmen für unser Land und nicht im Diskurs vom alten Regime alles aufs Ausland zu schieben.
Sie haben etwas Interessantes gesagt. Nein, ist die Revolution mit westlichen Medien, ja, mit nach westlichen Demokratievorstellungen abgelaufen. Jetzt hat bis vor kurzem die arabische und die islamische Welt als Ganzes hat eigentlich bei uns ist nur unter dem Titel Islam wahrgenommen worden.
Grosse, jetzt ist vor kurzem, Fehler.
Jetzt ist vor kurzem ist der Osama Bin Laden gefunden und zur Strecke gebracht worden. Vielleicht noch von Ihnen beiden, Martin Wock und Marcel Stutz, ein Wort zur Rolle des politischen Islam in nächster Zukunft. Wie sehen Sie das? Ist der vom Tisch? Kommt der in einer anderen, moderaten Form wieder?
Ja, man hat halt einfach immer gern Schwarz-Weiß-Bilder. Und genau so war es mit der Wahrnehmung des politischen Islam. Das hat man gemerkt, wenn man jemandem gesagt hat, du aber in der Türkei, dort sind auch Islamisten, die jetzt an der Regierung sind. Da hat es gesagt, was? Nein, aber in der Türkei, das ist doch gut. Oder wenn man gesagt hat, ja du und in Saudi-Arabien, das sind dann also ganz schlimme Islamisten. Da hat es gesagt, ja nein, aber Saudi-Arabien ist ein moderates Regime. Also da hat sehr eine grosse Begriffsverwirrung stattgefunden. Die ist teilweise gezielt gefördert worden in dem sogenannten Krieg gegen den Terror. Und da ist wirklich das ist ein Ideologe. Logischer Krieg war. Und jetzt nimmt man erst langsam wahr, was passiert ist. Ich glaube, was im Irak passiert ist, ist wegweisend für die Wahrnehmung in der arabischen Welt vom radikalen, gewalttätigen Islam. Und ich glaube, das hat wesentlich dazu beigetragen, dass auch in der arabischen Welt der radikale Islam, wie er von den Dschihadisten propagiert wird, nicht mehr den Glanz hat, den er vielleicht vor 10 Jahren noch hat. Das ist sicher anders geworden. Es sind noch andere Faktoren. Ich glaube nicht, dass der politisch radikal Islam erledigt ist. Er wird in anderen Spielformen weiterleben. Es hängt sicher sehr viel davon ab, von einer Chancengleichheit. Ich meine, der radikal Islam hängt auch damit zusammen, wenn die Leute einfach, jetzt ganz einfach gesagt, keine andere Möglichkeit mehr haben, als zu beten oder in die Moschee zu gehen, wie zum Beispiel in Gaza, dann werden es eben so. Da muss man sich nicht wundern. Und wenn dort mehr gemacht werden kann, dass die Leute Chancen sehen, individuelle Chancen, zum Weiterkommen in einer Gesellschaft, die gerechter strukturiert ist, dann hat sicher der politische Islam weniger Nährboden.
Marcel Stutz.
Der Dominik Vogler ist unser Botschafter in Ägypten. Dem habe ich letztens geredet und der hat mir gesagt, er hat jetzt wieder kürzlich ein Treffen gehabt mit Muslimbrüdern, die er schon früher gekannt hat, oder? Und er hat die nicht gekannt. Ich habe gesagt, und wieso hast du sie nicht mehr gekannt? Er hat gesagt, ja, das haben jetzt zum Teil neue Parteichefen. Die haben westliche Kleider ab, Bart sind weg. Und es ist ja völlig. Ja, gut, ich auch ein bisschen Bart. Ich sehe es nicht am Radio. Aber ich glaube, der politische Islam, wie der Herr Wocker gesagt hat, ist lang als Feindbild missbraucht worden. Man hat lang das System unterstützt, weil man gesagt hat, hinten an denen sind die Muslim Brotherhood und dann wird es dann wirklich gefährlich. Und jetzt stellt man fest, dass er da gar nicht so wild ist. Ich denke auch, es ist schon noch wichtig zu sagen, die Revolutionen, die jetzt stattgefunden haben, sind nicht von diesen Muslim Brotherhood ausgekommen, sondern sind von der Strasse ausgekommen. Aber ich denke, wir müssen auch sagen, so wie mehr, ich sage jetzt mal mehr oder weniger in einem christlichen Umfeld in der Schweiz, prägt sind von Werten und Vorstellungen, so sind viele Leute in Tunesien, in Ägypten, in Syrien, in einem islamischen Umfeld aufgewachsen und haben die Wert. Und ich denke, wir haben die zu respektieren und mit dem umgehen. Es ist nicht eine Frage von gern haben oder nicht gern haben, sondern es ist auch eine Frage von gegenseitigem Respekt.
Das wäre eigentlich ein schönes Schlusswort, aber ich kann es nicht verkneifen, Sie schnell noch zu fragen, in einem halben Jahr, in 6 Monaten. Der Gaddafi, ist der Name Ruder, Martin Wocker?
Der glaube es nicht. Nein, der Druck ist zu gross. Und ich glaube, es wird das Gegenteil eintreffen von diesen doch sehr vollmundigen Durchhalteparolen, die er selber durchgibt. Ich könnte mir vorstellen, dass er dann plötzlich sehr schnell geht.
Was ist Stutz?
Also ich war eigentlich ursprünglich mal ein Historiker und habe in Leben nach Kindern geschaut. Ich weiß es nicht. Ich glaube, etwas. Das Regime Gaddafi ist jetzt extrem auf Geld angewiesen. Die können sich nur noch mit nackten Geldzahlungen an ihre Söldner an der Macht halten. Und diese Geldquellen, da schauen wir alle, dass die verschlossen werden.
Man könnte nicht mehr die ganze arabische Welt nach die 6-Monats-Prognosen durchziehen. Wir werden es weiterverfolgen. Wir werden da auch auf DRS1 in den Nachrichten, aber sicher auch wieder mal im Forum darüber reden, wie es weitergeht. Ich danke Ihnen vier herzlich für das Gespräch.
Sie haben das Doppelpunkt-Forum gehört, unter der Leitung von Daniel Hitzig haben diskutiert. Jasmin El-Sombati, schweizerisch-ägyptische Doppelbürgerin. Der Omar Shami, schweizerisch-syrischer Doppelbürger. Der Marcel Stutzer ist Botschafter und Leiter von der politischen Abteilung 2 im EDA, im Schweizer Departement für Auswärtige Angelegenheiten. Und der Martin Wocker, Leiter von der Auslandredaktion von der NZZ, der Neue Zürich Zeitung. Die Sendung können Sie noch einmal nachhören oder als Podcast abladen auf DRS1 und der Doppelpunkt, der Doppelpunkt können Sie aber auch als Podcast abonnieren.
Doppelpunkt Forum. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.